Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Mit einer Autorin, YouTuberin, ein Model, sie hält Vorträge und ist inzwischen 71 Jahre alt. Ihr neuestes Buch heißt Alt genug, um mich jung zu fühlen. Greta Silver, herzlich willkommen.
Ich freue mich unglaublich, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Toll.
Seit wann fühlen Sie sich jung?
Erst seit ein paar Jahren.
Wie kann das sein?
Ja, ich habe mir mal klargemacht, was das eigentlich bedeutet, jung zu sein. Das bedeutet doch eigentlich, keine Verpflichtung zu haben, was kostet die Welt, unabhängig zu sein und ja, ich sag jetzt mal, vielleicht auch sein Ding zu machen und so. Und das ist jetzt alles möglich. Und vorher war da eine Menge Stress oder Unerfahrenheit auch.
Und das bedeutet auch, Sie haben nämlich in einer ARD-Dokumentation mal gesagt, im Alter werde ich immer lockerer.
Ja, und immer gelassener und immer, ja, da können jetzt einmal diese Sachen gelebt werden, für die sonst keine Zeit war. Wo man als junger Mensch dachte, oh Mensch, das würde ich gerne mal machen. Aber leider schaffe ich das nicht, ich habe keine Zeit dafür oder ich fühle mich auch nicht frei genug. Man hat so viel Verpflichtung noch auf der Schulter, ne? Also der Familie vielleicht gegenüber, den Kindern und so etwas. Also die sind jetzt auf der Spur und jetzt geht's eigentlich nur noch um mich.
Ihr erstes Buch, Wie Brausepulver auf der Zunge, glücklich sein ist keine Frage des Alters. Dieses Buch wurde ein Bestseller. Wenn man das dann sieht, Platzierung, Bestsellerliste.
Das kann man nicht glauben.
Also
das war ja schon in der ersten Woche auf der Bestsellerliste. Es ist so unfassbar. Ich meine, ich bin noch nicht zum Mond geflogen und ich habe auch kein Herz transplantiert oder so etwas. Ich spreche da nur aus meinem Leben. Das ist ja so ein bisschen mehr biografisch angelegt. Ne? Was ist so alles passiert bei mir? Und wir gehen alle durch Niederlagen durch und es tut weh. Aber wir lernen daraus. Was kann man daraus machen? Und so, das...
Aber ja, jetzt liegt die Messlatte natürlich hoch für das neue Buch, oder?
Oh ja. Aber ich mag mir diesen Stress gar nicht machen. Also ich finde einfach, dass ein zweites Buch gibt, ist schon so toll. Und was dann mit dem passiert, passiert. Mal sehen. Also es ist so ein bisschen wie Kindergeburtstag. So, es wird was Tolles passieren, ich weiß aber nicht was.
Ihr neues Buch ist unterteilt in verschiedene Oberbegriffe. Zum Beispiel Alltag, Stress, Vertrauen. Mein Vorschlag, ich nenne jetzt auch mehrere Begriffe, die nichts mit dem Buch zu tun haben. Und Sie sagen kurz, was er jeweils für Sie und Ihr Leben bedeutet.
Okay, ich versuche das mal.
Freiheit.
Ist mir unglaublich wichtig. Und die wird im Alter tatsächlich mehr, wie ich gerade da schon angedeutet habe.
Kinder.
Ich hätte mir ein Leben ohne Kinder gar nicht vorstellen können. Kinder waren meine größten Lehrmeister und sind es auch heute noch. Und meine Enkelkinder sind wieder neue Lehrmeister. Also es ist immer ein neues Tortenstück.
Hamburg.
Meine Stadt, ganz ohne Frage. Wenn ich Besucher durch die Stadt führe, könnte man glauben, mir gehört der Hafen.
Mode?
Ich bin überhaupt nicht modeaffin. Ich weiß, das glaubt man mir nicht, weil ich eben auch als Model unterwegs bin und immer tolle Klamotten trage. Aber ich selber war früher, ja, wie soll ich sagen, nicht immer glücklich über das Modediktat.
Malen?
Ist mein dickes Hobby. Da kann ich abschalten, da tauche ich sofort ab. Manchmal denke ich, ich muss mir nur Leinwandfarbe und einen Tee hinstellen. Das reicht schon, um in so einen anderen Modus zu kommen.
Silber oder sollte ich Silver sagen?
Silver wird es meistens ausgesprochen, ist mein Künstlername, steht aber auch schon als Künstlername im Perso.
Und kommt von den Haaren?
Und kommt natürlich von den Haaren.
Gott?
Ich fühle mich da sehr verwandelt und stehe da unter seinem Schutz, wie ich finde. Und anders kann ich mir das auch gar nicht erklären, was hier alles so in meinem Leben passiert. Also ich lebe mit sehr viel Gottvertrauen.
Wir merken, es ist eine riesige Palette und die versuchen wir jetzt in 2 Stunden zu packen.
Oh weia.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Alt genug, um mich jung zu fühlen. So heißt das neue Buch von Greta Silver, zu Gast in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Sie schreiben selbst, es soll ein kleiner Werkzeugkoffer sein. Werkzeuge für was genau?
Oh, um ganz leichtfüßig durchs Leben zu gehen. Wir können tatsächlich so, so viel machen. Das sind nicht die großen Veränderungen in unserem Leben. Was weiß ich, Job kündigen, sich scheiden zu lassen oder so etwas. Sondern es reicht oftmals die Blickrichtung der Gedanken, um eine andere Einstellung zu den Sachen zu bekommen. Denn wir bewerten immer alles selber. Und da kann man ganz, ganz viel tun.
Und bewerten wir vieles einfach auch oft zu negativ?
Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen so angelegt, ne, dass wir vorsichtig sind oder so. Das ist vielleicht auch ein toller Schutzmechanismus. Aber die Frage ist, wobei bremst es mich? Wobei hindert es mich, Neues zu wagen oder so? Ne? Also zum Beispiel das Thema Angst, wenn ich das jetzt gleich mal so rausgreifen darf. Mhm. Also ich lebe angstfrei. Das haben mir Einbrecher beigebracht. Also die waren nämlich nur in meinem Kopf, die waren gar nicht im Haus. Und ich bin da oben fast gestorben vor
Angst. Also sie waren zu Hause, es hat gerumst?
Es hat fürchterlich gerumst und ich sah das ganze Szenario in meinem Kopf. Ich wusste, die würden mich nicht erschießen, weil ich im Reihenhaus wohnte. Und der Schuss so laut war, so im Detail ratterte mein Kopf da los. Und das sind ja nicht nur Gedanken, das schrie ja jede Körperzelle, da rast ja das Herz. Man kennt das ja auch. Mhm. Und am nächsten Morgen habe ich wirklich festgestellt, da war nur ein Brett auf dem Balkon umgefallen. Und da habe ich gemerkt, hey, das waren deine Gedanken, an denen du gelitten hast. Muss das sein? Kannst du Herr deiner Gedanken werden? Muss ich das denken, was da an Gedanken aufploppt oder so? Ne? Und dann habe ich erst mal geguckt. Es ist ja eine statistisch erwiesene Zahl, dass wir uns zu 95% für Sachen verrückt machen, die nie eintreten. Und da, wo sonst, befassen wir uns mit Sachen, die nur eine Realitätschance von 5% haben.
Aber dann sind wir ja ganz schnell bei dem Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied. Aber das sagt sich so schnell, genau. So leicht dahin. So ist es ja vielleicht auch nicht ganz.
Es hatte damals für mich, den Spruch kenne ich natürlich, ich sag mal seit Kindheit vielleicht.
Genau, ne? Kennen wir alle.
Hat es für mich auch keine wirkliche Resonanz erzeugt in mir. Sondern ich musste mir das so ein bisschen, ja, vielleicht erdenken, erarbeiten. Ne? So, oder das Leben hat mich dahin gestupst. Angst ist heute ein Marketinginstrument. Damit kann man Wahlen gewinnen, nicht nur in Amerika. Und also das ist ein gefährliches Ding.
Aber damit sind wir ja auch, Sie sagen, damit kann man Wahlen gewinnen, damit sind wir auch beim Verzichten. Also das ist ja auch so ein Ding. Im Moment wird schwer darüber diskutiert, mein Gott, auf was soll ich denn noch verzichten? Stichwort Klimawandel. Ja. Das ist ja auch so ein Mechanismus. Ja, verzichten, es wird mir was verboten. Kann man es auch umdrehen?
Auf jeden Fall kann man das umdrehen. Was für einen Preis bin ich bereit zu zahlen? Denn die Konsequenz werde ich irgendwann zu tragen haben. Als Raucher, denke ich, weiß man schnell, dass man vielleicht mit einer Konsequenz rechnen muss. Aber das zieht sich ja durch unser ganzes Leben mit allem. Wenn ich nie Sport mache, wird vielleicht mein Körper mir auch mal irgendwas signalisieren. Oder wenn ich eben hier so lebe, zum Klimawandel zurück, ne, so lebe, als hätten wir noch eine Reservewelt, werden wir oder unsere Kinder oder Enkelkinder oder ich weiß nicht wann, eine Konsequenz zu tragen haben.
Also in Ihrem neuen Buch schreiben Sie von Bescheidenheit. Man soll lieber gar nicht von Verzichten reden, sondern lieber das Wort Bescheidenheit verwenden.
Ja, ich habe gelernt, je weniger ich will, desto freier bin ich. Also das zu schätzen, also dankbar zu sein für das, was ich habe, macht mich viel glücklicher, als dahin zu gucken, was ich nicht habe. Das macht einen fertig. Und wenn ich mal gucke, kann ich auch mit weniger klarkommen, lebe ich dann nicht freier. Also selber mal die Entscheidung zu fällen.
Haben Sie auch gemerkt, dass es Unterschiede gibt zwischen Stadt und Land?
Ich komme ja vom Bauernhof. Ne? Also, aber das ist ja nun alles schon so, so lange her. So eine Kindheit auf dem Bauernhof ist, glaube ich, mit heute mit gar nichts mehr zu vergleichen. Ne? Also lebt man anders, ja. Meine Schwester lebt auch auf einem richtigen Dorf. Also alles, was da an Attraktion passieren sollte, musste von dem Dorf selber kreiert werden. Da konnte man nicht irgendwo, was weiß ich, da in eine Disco, da in einen Vortrag oder da in ein Museum gehen oder so, sondern das hat unglaubliche Kreativität bei den Menschen freigesetzt. Darum habe ich die beneidet.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Mit wem? Wenn ich mit Ihnen, könnte ich über das Alter reden. Das Alter, die schönste Zeit des Lebens, älter werden macht Spaß. Solche Sätze hört und liest man von Ihnen. Finden Sie nicht, Sie übertreiben?
Ja, das höre ich viel. Es ist den wenigsten klar, dass die Zeit von 60 bis 90 genauso lang ist wie die von 30 bis 60. Man bekommt nochmal das gleiche Zeitpaket geschenkt. Nur diesmal mit roter Schleife, nämlich ohne Stress. Und ich glaube, man kann nicht diese Intensität empfinden, wie wir sie mit 30 so toll fanden, wenn wir sagen, naja, so ein bisschen golfen, so ein bisschen in die Berge oder an die See und so, das wird es dann sein.
Oder vielleicht auch nur zu Hause sitzen, auf der Couch, Fernsehen gucken.
Ich glaube nicht, dass man diese Intensität da bekommt, sondern das ist doch mal ein Startup-Unternehmen. Das ist noch mal sich reinhängen und auch zu gestalten, sich selbst Gedanken zu machen. Was möchte ich denn machen? Was weiß ich? Wo möchte ich die Welt verbessern? Wo habe ich immer früher gejammert und habe gesagt, ach schade, dass ich das nicht machen kann? Oder welche Talente? Es ist ja auch gar nicht so leicht, manchmal deine eigenen Talente zu finden. Und dann sage ich immer, guck doch mal da, wo dein Umfeld, Freunde und Verwandte immer ankommen und sagen, oh, du kannst das so gut, kannst du das für mich machen? Mhm. Und man selber ist immer so ein bisschen genervt und denkt, oh, aber es ist ein Talent. Die anderen können es offensichtlich nicht so gut. Und da vielleicht was draus machen und das vielleicht auch anderen anbieten und vielleicht da eine kleine Geschäftsidee draus zu machen oder wie auch immer. Also da mal diese kleinen Sachen, und das ist ja auch so, ist ja auch das Buch aufgebaut, ne? Wirklich ins Detail gehen. Wo kann ich was machen? Wie kann ich was verändern? Und was würde mir gut tun?
Sie haben sich als junge Frau, als Mädchen eigentlich vorgenommen, 120 zu werden.
Ja, boah, mit 17. Das hatte so einen simplen Grund. Oma hatte Geburtstag und hatte zum letzten Geburtstag eingeladen, das war ihr 75. Und wir Enkelkinder standen alle bei ihrem Garten und sagten, sag mal, wisst ihr, ob Oma krank ist? Die sieht doch eigentlich ganz fit aus. Wir haben nicht durchschaut, dass die das nur 10-mal übrigens hintereinander so gemacht hat, damit all ganz Deutschland anreist.
Dass sie immer sagte, es ist mein letzter Geburtstag.
Ja, und da habe ich gedacht, wie muss ich das anfühlen für Oma, wie schrecklich. Ich entscheide heute, ich werde 120 und wenn ich dann mit 100 gehen muss, ist auch gut.
Wenn Sie jetzt lesen, es gibt ja ganz viel über Sie, Powerfrau im besten Alter und sowas, empfinden Sie das als Lob oder nervt das auch, weil das ja dann auch schon wieder ein Klischee ist?
Nee, ich nick dann immer und sage, ja. Also das dauerte aber eine Zeit. Ne? Am Anfang habe ich ja gedacht, die reden ja gar nicht von mir. Also das, aber heute habe ich das auch schon verinnerlicht. Es ist so ein Dankbarkeitsgefühl, was einen da überrollt und dass ich das sein darf, dass ich so Mutmacher sein darf.
Und trotzdem haben Sie dann manchmal auch Schwierigkeiten. Sie sind ja dann auch bei Landfrauen und bei vielen Veranstaltungen und Vorträgen, dass manche sagen, ja, das ist ja alles schön, dass das in Ihr Leben so gepasst hat, aber Stichwort Altersarmut oder man wird schwer krank. Mhm. Was ist denn dann?
Ja, also das auch das sind schon richtige Themen, also ganz ohne Frage. Und dann sieht das Leben auch anders aus. Aber ich habe von denen so viel gelernt. Ich kenne kranke Menschen, schwerkranke Menschen, die sagen, ich weiß erst jetzt, wie kostbar Leben ist. Ich weiß erst jetzt, was mir wichtig ist im Leben. Und habe sehr viel Nähe dadurch bekommen oder so etwas. Und ich kenne auch sehr finanziell arme, ich mag die gar nicht als arm bezeichnen, Menschen, die eine Herzensfröhlichkeit haben, die der Nachbarin, wenn sie krank ist, da gehen sie mit dem Dackel, da gehen sie einkaufen, die nehmen die Pakete fürs ganze Haus an, die leben in einem Umfeld an Nähe. Und dann kenne ich sehr Reiche, die gehen über einen Hamburger Jungfernstieg, dass man denkt, die haben die Last der Welt auf den Schultern. Die möchte ich viel lieber als arm bezeichnen, die das Glück gar nicht greifen können. Und also ich wünsche jedem, dass er also ein finanziell völlig ausreichendes Einkommen hat. Also das macht die Sache leichter. Da müssen wir gar nicht drum rumreden. Aber es ist nicht das alleinige Barometer für Glück.
Der Nachname, haben wir drüber gesprochen, ist ein Künstlername, Anspielung auf die grauen Haare. Seit rund 10 Jahren sind Sie Model.
Ja.
Sie müssen bitte erzählen, wie es dazu kam. Ich meine, wenn Sie jetzt als junge Frau angefangen hätten und modeln jetzt immer noch, kein Wunder. Mhm. Aber Sie haben vor 10 Jahren angefangen. Warum?
Ja, das war fürchterlich. Also ich wog ja damals noch 16 Kilo mehr. Meine Tochter modelte in ihrer Studentenzeit und hatte das Angebot Mutter-Tochter bekommen. Und die hat auf
Fotos,
mich eingeritten.
Fotoshooting.
Fotoshooting, ja, genau. Mhm. Für eine Augencreme. Und ich habe mich so dagegen gewehrt. Das war mir peinlich. Ich habe das keinem erzählt. So unangenehm. Bilder im Kopf, ne? Mhm. Wir sind bei Bilder im Kopf. Und aber irgendwann hatte sie mich, Gott sei Dank, weich geklopft. Und ich war dann da mitgegangen. Und das Ergebnis war, es wurde ja ganz anders gestylt, die Haare. Mhm. Ich hatte ja damals noch so artig rundgeföhnte Haare und die machten da mal richtig so einen Strubbelkopf aus mir und so dachte, okay, auch nicht schlecht und so. Und hatte ich also schon mal so coole Fotos und dann kriegte ich auch noch Geld und dann dachte ich, naja, also wehgetan hat es auch nicht, so schlimm war das eigentlich gar nicht. Und dann habe ich mich bei ihrer Agentur eigentlich auch mal angemeldet und da kam relativ schnell ein großer Auftrag von einer Kaffeefirma gleich für 2 Tage. Und da war ich in so einer Großmutterrolle und so und also sprich Familie trinkt Kaffee und ich stehe mal mit der Schwiegertochter.
Das kennen Sie.
Und so. Und dann kam mal lange Zeit nichts und so. Und insofern kann ich diesen Tipp auch wirklich nur weitergeben. Es wird jeder Typ da draußen gebraucht. Wenn wir uns das mal vorstellen, wer macht eigentlich Werbung für die Creme, wenn die Knie wehtun oder was weiß ich, oder der Gärtner irgendwo und pflanzt. Also es gibt alles.
Aber dieses Posen und auch mal rumtanzen und so, fiel Ihnen das leicht?
Nein, das habe ich am Anfang doch überhaupt nicht gekonnt. Da stand ich stocksteif. Da stand ich da ganz stocksteif. Das habe ich mir dann abgeguckt von anderen. Ich habe auch in der Zeitung mal geguckt, Mensch, wie steht die eigentlich? Wie hat die ihre Beine? Und so etwas. Ich habe darüber auch Filme gemacht, also wo ich so ein bisschen sage, wie es so Schritt für Schritt problemlos geht.
Sie stehen auf Farben, sind mit einem roten Mantel gekommen, silberfarbene Tasche liegt hier, gelbes Oberteil, schwarze Jacke drüber. Beige ist ja so die klassische Rentnerinnen- und Rentnerfarbe. Kommt Beige bei Ihnen im Schrank vor?
Ich habe tatsächlich ein bisschen Trenchcoat, aber ich möchte dafür, nicht für meinen, aber so für dieses Image möchte ich auch mal die Fahne hochhalten. Man muss überhaupt nicht stylisch durch die Gegend laufen. Wenn die Leute sagen, Leute, diesen Firlefanz habe ich jahrelang gemacht, mache ich nicht mehr. Bei mir muss das in die Waschmaschine gehen und Ende aus. Ich interessiere mich für Waldspaziergänge, Vogelstimmen draußen oder was weiß ich. Dann Donnerknispel darf das sein. Also ich finde, wir müssen überhaupt nicht irgendwas anderes negativ reden, aber sich die Freiheit zu nehmen, einfach das so zu machen, was jetzt gerade dran ist oder wie man sich fühlt.
Und das heißt aber auch, Falten, die kommen unweigerlich, sind für Sie kein Problem.
Nein, Altersfalten ist das neue Piercing. Also es ist noch nicht so, dass ich...
Altersfalten ist das neue Piercing. Okay, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, also ich habe ja bei mir festgestellt, dass ich, das waren so, ich habe einmal so ein Bildband, aber auch so eine Postkarte, erinnere ich da, von so einer alten Indianerin. Das Gesicht ist voller Falten und ich finde das wunderschön. Da ist so viel Gelassenheit, Lebenserfahrung, Liebe strahlt daraus und so. Und das konnte ich früher nie auf mich selber übertragen. Nie. Also dieser ganze Stress, den wir Frauen, glaube ich, mehr als Männer, uns machen mit unserem Körper, der hört im Alter auf. Also ich habe noch nie so gut mich selber äußerlich akzeptieren können wie jetzt. Also früher habe ich...
Das heißt, was ist für Sie Schönheit?
Das ist auch Strahlung. Das ist also vielleicht auch ein bisschen Energie, glaube ich. Ne? Es gibt ja so lebendige Menschen, die spielt völlig überhaupt keine Rolle, wie die aussehen und ob die den neuesten Haarschnitt haben oder was weiß ich. Aber da springt doch sofort ein Funke über. Und da käme man doch nicht auf die Idee und zu sagen, naja, aber die hat ja aber reichlich Übergewicht oder so. Das sieht man doch dann gar nicht. Das sehen wir immer selber bei uns. Und wir sind so strenge Richter mit uns selber. Und das ist so schade. Und das ist mir erst im Alter geglückt, das mal über Bord zu werfen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind auf YouTube aktiv, in den sozialen Netzwerken, bieten auch seit diesem Jahr einen Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mhm. Wie kriegen Sie das eigentlich alles hin?
Ja, das ist tatsächlich eine Menge. Da gehört ja auch noch ein bisschen im Hintergrund dazu. Ne? Man denkt immer so, ja, die stellt sich jetzt einmal hin, macht einen 3-Minuten-Film oder so und dann ist das Ding durch. Aber vorher und hinterher ist ja auch immer noch etwas. Ne?
Also, naja gut, also ich meine, man muss es vielleicht nochmal erklären, wie das ist, so eine YouTube-Aufnahme. Wie machen Sie das? Wie funktioniert das? Sie machen es nicht mehr zu Hause?
Doch. Ja, und immer noch mit so einer klitzekleinen Kamera, die in die Handfläche passt, die kein externes Mikrofon hat. Und daher halt das immer so ein bisschen bei mir, weil ich so ein Holzfußboden habe und hohe Decken. Aber ich glaube, darauf kommt es gar nicht so an. Also die Leute sind jedenfalls ganz gnädig mit mir und hören sich das trotzdem an. Was gehört dazu? Also für mich war es so schwierig, im Netz gefunden zu werden. Also einen Film zu erstellen und den auch auf YouTube zu stellen, glaube ich, ist gar nicht so schwer. Aber dass man eben auch gefunden wird, das bedarf einer wirklich harten Arbeit. Oder für mich war das sehr, sehr schwierig. Abgesehen davon, dass es auch richtige technische Finessen gab, die ich mir erarbeiten musste. Irgendwann reichen ja auch die Tutorials nicht mehr. Da gibt es ja so eine zauberhafte Community. Also wirklich die jungen Menschen, die also so schon mit der Muttermilch groß geworden sind, sage ich mal, mit YouTube und diesen Social Media Sachen. Und da kann man Fragen stellen und dann haben die mir dann Tipps gegeben und dann habe ich gesagt, nee, das habe ich schon gemacht und das habe ich schon gemacht. Und hinterher haben die oft gesagt, Greta, hättest du es nicht gleich sagen können. Aber mir fehlten die Fachbegriffe.
Ja, klar.
Ich kannte die einfach nicht. Ich musste so.
Und haben Ihre Kinder Sie da unterstützt?
Nein, die kannten das auch alle nicht. Also ich habe keinen.
Okay, Sie sind die Vorreiterin, richtig, was YouTube angeht, in der Familie.
Ja, genau. Gut. Und auch im ganzen Umfeld. Ich habe schon rumgefragt. Heute kann man ja auch solche Menschen durchaus mal buchen sozusagen für ein paar Stunden. Hätte ich gerne gemacht. Habe ich damals nicht gefunden. Und ich habe mich da alleine durchgeboxt. Learning by doing.
Und Sie überlegen sich ein Thema, ja, und bauen Ihre Kamera auf ein Stativ, diese,
genau,
kleine Kamera,
richtig,
stellen sich zu Hause vor eine Wand.
Ja, und leg los.
Und so, und jetzt haben Sie ein Skript oder haben Sie keins?
Nein, ich habe keins.
Weil Sie reden ja ohne Punkt und Komma.
Ja, in der Tat, in der Tat. Also am Anfang meine ersten Filme, und die habe ich auch extra noch stehen lassen. Ich weiß noch ganz genau. Ich war alleine im Haus. Ich habe sie alleine aufgenommen und ich wollte die lockerste Frau am Start sein. Und meine Kinder hörten sich das hinterher an und sagten: Mami, du kannst aber viel locker. Ich sage: Ich weiß, ich krieg's nicht hin. Also man soll gnädig mit sich sein und auch ein bisschen Zeit sich gönnen, bis, ja, das irgendwann ist. Und schon trotzdem loslegen, nicht erst glauben, man könnte erst nach draußen gehen, wenn es perfekt ist. Also ich glaube, das ist für viele so eine Hemmung, sondern einfach machen. Und die ersten Schritte, die sind dann eben nicht so perfekt.
Und als was würden Sie Ihre Videos beschreiben? Ist das Lebensberatung,
ja,
Tipps für ein glücklicheres Leben? Oder
ja, also wie man leichtfüßig durchs Leben kommt, ja. Und wie man auch zum Beispiel mit den alten Verletzungen, wie man die los wird, Entschuldigung. Und da kann man so viel machen, wie man angstfrei leben kann. Was ist eigentlich in Beziehungen wichtig? Es gibt ja diese wunderbare Harvard-Studie, die sagt, am Ende des Lebens sind die Menschen am glücklichsten, die in funktionierenden Beziehungen leben. Und zwar nicht die Partnerschaft allein ist damit gemeint, sondern das ganze Umfeld. Mhm. Nachbarn, Kollegen, Sportsleute und ich sag auch mal der Busfahrer oder die Kassiererin im Supermarkt oder so. Mhm. Wir leben überall in diesen Beziehungen und da können wir was machen. Und dann fühlen wir uns auch selber wohl. Ich sage mal, Freude wie Konfetti auf den Menschen werfen und schon verändern wir unser Umfeld. Da ein Kompliment und da ein liebes Wort und ein herzliches Danke und sowas alles verändert.
Was war Ihr erfolgreichstes Video?
Ja, das finde ich immer ein bisschen schade, dass ich da sagen
jetzt
muss.
Jetzt bin ich gespannt.
Ist das Video, wie ich mit über 16 Kilo abgenommen habe.
Ja gut, aber das ist natürlich eine Leistung, ist doch klar.
Ja, okay.
Also
ja, ja,
aber es wundert mich nicht. Es wundert mich nicht, aber es ist natürlich auch eine Leistung und das ist das, wonach viele suchen wahrscheinlich.
Einfach. Ist richtig, ja, ja, das ist ja Thema und hat mich ja auch mein Leben lang begleitet. Also plötzlich war es dann möglich. Mhm.
SWR 1,
1948 geboren. Sie sind mit zwei älteren Schwestern auf einem Bauernhof in der Nähe von Osnabrück aufgewachsen. Wie war Ihre Kindheit?
Die war abenteuerlustig, also wirklich so auf Bäume klettern und den ganzen Tag draußen sein und erst abends wieder zurückkommen müssen und so etwas. Also eine Freiheit, die es ja heute in der Stadt gar nicht gibt. Und ich hatte eben einen Vater, der mir alles zutraute, der immer meinte, also du kannst auch zum Mond fliegen. Das war ja damals so das große Thema, Werner von Braun. Und auch wenn ich in der Schule mit schlechten Zensuren wiedergekommen war, dann hat er gesagt, das muss ja ein Versehen gewesen sein. Ne? Also er hat also da, glaube ich, ein tolles Fundament in mich hineingelegt. Das alles ist möglich, nur ist der dann gestorben innerhalb eines Tages, als ich 19 war, ein Herzinfarkt und da brach meine schöne Welt zusammen.
Das glaube ich. Wie haben Sie das verkraftet dann?
Also wie ich jetzt, wenn ich im Nachhinein da drauf schaue, ich habe da wirklich einen Betondeckel drauf gemacht, leider Gottes über viele Jahre. Mit mir konnte keiner über das Thema sprechen und das hat mir sicherlich nicht gut getan, nein. Das war ein ganz schreckliches Erlebnis für mich und hatte meine Welt plötzlich nur noch zweifarbig gemacht, nur noch grau und so. Das war schon schade. Mhm.
Sie schreiben, Sie wurden früher für Ihre Energie kritisiert. Ganz ehrlich, was gibt's daran zu meckern, wenn jemand Energie hat?
Naja, wenn man selber lieber auf dem Sofa fernsieht, dann ist das vielleicht schon ein bisschen schwierig. Aber ich habe mich ja auch ein bisschen dusselig angestellt. Also ich habe ja die Verantwortung auch gar nicht so selber übernommen für mein Leben, sondern ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel sagte, Mensch, wollen wir nicht eine Fahrradtour machen? Und man sagte, nee, gleich kommt Formel 1, das würde ich lieber gucken. Dann habe ich mich dazugesetzt und habe aber rumgemault, so nach dem Motto, naja, also das wird dir jetzt auch gut tun, du hast die ganze Woche im Büro gesessen und so. Mhm. So nach dem Motto, wenn du schon fernsiehst, dann bitte mit schlechtem Gewissen. Statt einfach selbst die Fahrradtour zu machen und dann wieder
zu
kommen.
Fahrrad zu schnappen.
Ja, genau. Und dann wieder zu kommen, wenn die Siegerehrung ist. Finde ich sowieso den spannendsten Teil von der ganzen Sache. Und das habe ich dann später gemacht. Und ich fühle mich königlich, wenn ich alleine in die Oper gehe und nicht jemand neben mir sitzt, der da mit dem Einschlafen kämpft. Ne?
Und wenn man dann vielleicht auch den Maßstab, den man an sich anlegt, an andere anlegt, oder? Also wenn man so voller Power ist und vielleicht auch mal laut und trubelig unterwegs und die anderen sind aber anders? Dann clasht das.
Ja, natürlich clasht das. Manchmal ist man ein gern genommenes Zugpferd. dass die sagen, oh Mensch, die hat immer so tolle Ideen und wunderbar, also so Freundeskreis und so. Oder auch beruflich. Und manchmal gibt es Situationen, wo man aneckt. Also, und das dann eben auch anzusprechen, habe ich erst auch lernen müssen. Ne? Also ich machte ein Praktikum damals, ich habe mich ja erst mit 48 selbstständig gemacht. Vorher war ich Hausfrau und da, zu diesem Start-Paket, was ich da machte, gehörte auch so ein kleines Praktikum in der Werbeagentur. Und ich merkte immer, wenn ich den Raum betrat, war der Chef einfach nur schlecht drauf, mir gegenüber. Und dann habe ich das morgens mal angesprochen. Und dann sage ich, was kann ich tun, damit du dich und ich mich besser fühle? Da, boah, lauter, was bildest du dir ein? Ich bin hier der Chef und so. Und ich zack an meinen Platz zurück. Und dann kam er aber und sagte, du hast völlig recht. Ich kann mit starken Frauen nicht umgehen. Das ist mein Thema. Aber ich befürchte, ich kann das nicht ändern. Und ich habe mich für die Offenheit bedankt und bin dann auch, im Praktikum war sowieso begrenzt und so, bin ich etwas früher gegangen. Weil ich dachte, das muss ich nicht haben.
Ja.
Und also das auch nicht immer auf sich selber zu beziehen, wie ich das damals gemacht habe und gedacht, ich müsste mich anpassen und meine Güte nochmal, ich habe doch nun schon so viele blaue Flecken und wenn das Umfeld anders ist, dann nun, lern doch endlich mal daraus und werd doch mal ruhiger und so. Ich wollte immer mehr Nähe, mehr Intensität, also auch mehr Nähe zum Partner oder so. Ne? Das war eigentlich auch der Grund, wieso das nachher auseinanderging nach vielen, vielen Jahren. Ich bin ja erst jetzt seit 10 Jahren getrennt. Aber da ist sonst nichts Schlimmes sozusagen vorgefallen. Aber dieses so in Bahnen laufen, es war doch immer so. Und es ist doch alles fein, Schatz. Oder so, das war für mich, nein, es war nicht fein. Ich wollte diese Intensität haben. Und das ist für manche schwierig.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Dreifache Mutter, dreifache Großmutter. Sie haben es gesagt, Sie waren 17 Jahre lang Hausfrau und Mutter. Hatten einen Hörsturz, habe ich gelesen, als die Kinder klein waren.
Ja.
Hat das was verändert bei Ihnen? Hat das was mit Ihnen gemacht?
Nein, ich habe so getan, als wäre der gar nicht da gewesen. Also dieses.
Also sind einfach weitergelaufen. Der Alltag lief weiter.
Der Alltag lief weiter. Ja, ich konnte ja auch die Kinder nicht ins Regal stellen. Ne? Also war ja noch nichts mit Kita damals. Gab es noch gar nicht. Also meine Kinder sind ja erst mit 3 in den Kindergarten gekommen und ich habe dann im Laufe meines Lebens 3-mal einen Hörsturz gehabt und ich weiß, also einmal lag Mutti im Krankenhaus und der wollte ich das nicht sagen und dann habe ich diesen Tropf, den ich ja nehmen musste, habe ich das vorher den Schwestern gesagt und habe gesagt, ich mache gerade so eine Aufbaukur. Und dann habe ich mich, während ich Mutti besuchte, da mit meinem Tropf daneben gesetzt. Und eigentlich ist das auch nicht, glaube ich, das, was eigentlich sein sollte.
Sie haben es gesagt, Sie haben sich nach vielen Jahren, 37 Jahre waren es, glaube ich, von Ihrem Mann getrennt.
Ja.
Waren Sie so lange zusammen.
Ja.
War das dann, als die Kinder aus dem Haus waren? Oder?
Ja, aber das war in der Tat dann so. Aber das war nicht, ich habe das nicht den Kindern zuliebe gemacht, sondern es entsprach meinem Wertesystem. Dieses, ja, ich habe ja dir zuliebe das und das gemacht, halte ich für ein bisschen wackelig, sondern man macht es meistens so, weil man es nach dem eigenen Wertesystem so leben will. Ich wollte Familie leben und ich litt ja auch nicht unter, was mir zugefügt wurde, was weiß ich, ich wurde nicht geschlagen oder irgendwie so etwas, was besser wird, wenn man geht, sondern ich litt unter einem Mangel. Ich wollte mehr. Und es stand ja nicht draußen jemand, der sagte, kriegst du alles von mir, komm hierher oder so. Also ich konnte das ein bisschen mathematisch für mich regeln und sagen, okay, ich hatte mir mein Leben anders vorgestellt, ja, aber das, was ich jetzt habe, das lebe ich intensiv und dankbar und kostbar und volle Power.
Und dass Sie so offen damit umgehen, Sie sprechen das ja auch in Ihrem Buch an, das heißt aber auch, Sie haben weiter Kontakt zu Ihrem Mann.
Ist richtig, wir sind sogar befreundet.
Und das ist wahrscheinlich Ihr schärfster Kritiker, der dann sagt, so geht das nicht, so kannst du das nicht schreiben, oder wie?
Nein, das ist eine zauberhafte Geschichte. Ich hatte das Manuskript fertig und ich bin ja umgeben von Leuten, die so denken wie ich. Und dann sagte ich zu meinem ältesten Sohn, weil ich dachte, vielleicht der irgendwo kennt der jemand. Ich sage, ich brauche jetzt mal jemanden, der das mal Korrektur liest, ob das logisch ist, der sich mit sowas gar nicht befasst. Und dann sagt er, das ist ja ganz einfach, Papi hat sich mit solchen Themen noch nie befasst, gib ihm das mal zum Korrekturlesen. Und dann rief ich ihn an, ich sagte, ich habe ein kleines Attentat. Ja, komm her, schick her. Und dann schickte er irgendwann mir eine WhatsApp und sagte, also ich habe mich durch die Hälfte durchgefressen und den Rest schaffe ich bis zum Wochenende. Und dann rief ich ihn sofort an und sagte, nein, du musst das überhaupt nicht weiterlesen und so. Ich sage, kannst du mir mal sagen, ob das logisch für dich war? Natürlich war das logisch, aber kannst du mir mal sagen, wieso du mir das früher nie erklärt hast? Ich musste so lachen. Ich sage, ich habe es dir 1000-mal versucht zu sagen, aber da war das nicht angekommen. Jetzt war erst die Freiheit da, dass ich überhaupt mal so genau
aber
anzugucken.
Wie toll, ja?
Wie ja, toll. Wie toll. Also wie toll. Ich bin auch so dankbar für diese Freundschaft und Hilfsbereitschaft, die jetzt da unter uns ist. Also ja. Alle Feste werden zusammengefeiert und so. Mhm.
Sie sagen von sich, Sie sind eine begeisterte Oma.
Ja.
Was macht mit den Enkelkindern besonders Spaß?
Wieder die neue Denkungsart, wieder den Zauber der Welt, was Kinder sehen, wo wir schon nicht mehr hingucken und womit man die begeistern kann. Also ich habe ja nicht dieses Paradies zu Hause mit diesem ganzen Spielzeug, sondern wir müssen mit dem, was da ist, uns irgendwas einfallen lassen. Ne? Und dann lasse ich mich von deren Fantasie auch genauso mitziehen, wie ich natürlich meine, auch mit einbringe oder so. Ne? Aber was weiß ich, was ein Kochlevel alles sein kann, das glaubt man also gar nicht. Ne?
Aber Ihnen wird doch bestimmt viel gemalt, oder?
Ja, natürlich, ja, ja. Klar. Ja. Also auf der Kaminbank liegt immer Papier und Stifte und so. Und dann erklären die mir dann auch, was das so ist alles und so. Ja, auch die ganz Kleinen, ganz zauberhaft.
Und mit dem Oma-Begriff haben Sie vermutlich kein Problem.
Oder? Nein, überhaupt nicht. Also ich weiß noch, dass ich am Anfang meines YouTube-Kanals das Wort Alter vermeiden wollte. Heute ist Alter für mich ein Ritterschlag. Alter ist für mich ein Adelstitel. Also ich sehe das alles anders jetzt, wo ich selber mittendrin stehe. Ich weiß auch nicht, wie ich das vielleicht früher beurteilt hätte. Hätte ich vielleicht auch gesagt, naja, die redet sich das alles schön. Aber kann man auch gerne über mich denken, ist mir völlig wurscht. Ich empfinde aber diesen Reichtum, der da drin steckt, in diesen ganzen Sachen, so intensiv, dass ich denke, klasse, ich bin so gerne Oma. Eine tolle Funktion.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ganz viel Lebensfreude geballt an diesem Sonntagvormittag. Ihr besonderer Blick auf das Alter. Sie schreiben zum Beispiel, im Alter kann man sich von Denkmustern befreien, also auch toleranter werden. Ehrlich gesagt habe ich manchmal den Eindruck, genau das Gegenteil ist der Fall.
Ja, ich weiß auch nicht, woher das alles kommt. Ich stelle fest, dass das Bild über das Alter bei allen Generationen nicht stimmt. Also ich gehe ehrenamtlich mit jungen Leuten in Altersheime, mit Musikstudenten und erkläre ihnen, was sie erwartet, wenn sie da Konzerte geben. Und wenn ich denen sage, da ist die Generation, die euer Handy erfunden hat, da ist die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat, da ist die Generation, die zum Mond geflogen ist, dann kommen die erstmal nicht klar. Aber das ist den Alten auch nicht klar. Und jetzt weiß ich nicht, sind die so gnaddelig, weil die gerne gnaddelig sind? Oder könnte ein bisschen mehr Respekt vor ihrer Lebensleistung die auch anders in die Welt hineingehen lassen? Ich weiß es nicht. Also wie was entstanden
vermutlich
ist.
Vermutlich ist es beides, oder? Es gehören immer zwei Seiten dazu.
Ist richtig. Aber das heißt, ich möchte auch den Alten gern. Ich möchte so ein Brückenbauer sein für dieses Bild, dass die Alten sich bewusst sind. Wir haben was so Tolles geleistet. Das ist etwas wert. Wir sind nicht definiert darüber, ob jetzt die Hand zittert oder vielleicht die Hüfte nicht mehr so funktioniert oder so etwas, sondern der Wert liegt ganz woanders. Und da möchte ich wirklich so Mutmacher sein, dass sich die Alten dieser Schätze in sich auch bewusst sind. Und ich glaube, dann muss man auch nicht mehr sich so wehren oder so abkapseln.
Sie haben das Wort Lebensleistung gesagt. Das ist wahrscheinlich das Schlüsselwort, der Schlüsselbegriff.
Ja, ich finde das unglaublich wichtig, also dass man das mal wieder sieht. Diese Musikstudenten, von denen ich gerade sprach, die waren vorher auch ganz liebevoll zu den Alten. Die hatten aber es nicht präsent, was da eigentlich dazugehört. Ich sage immer, es ist wie bei einem Baum, wenn man den durchschneidet, das ist auch das ganze Leben. Da ist nicht nur der abgebrochene Ast oder was weiß ich, dass die Früchte jetzt vielleicht schon ein paar Flecke tragen oder irgendwie sowas. Nein, sondern da ist alles da. Und sich da also mal selbstbewusst hinzustellen und sich und auch nicht selber einzuklappen. Ich sage jetzt mal, wenn man einen Rollator vielleicht braucht oder Treppenlift führt ja bei manchen direkt in den Sarg, so vom Gedanken her. Nein, das sind Helferlein. Das ist so wie ein Auto, das fährt von A nach B und das andere fährt von oben nach unten. Mhm. Ende. Mehr ist das nicht. Mhm. Und das nutzen wir alles und sind glücklich mit unserem Leben, was wir haben und machen da was Schönes draus.
Jetzt nähern wir uns dem Jahresende. Da ziehen ja einige gerne Bilanz. Wie fällt Ihre aus?
Für dieses Jahr?
Für dieses Jahr.
Es war noch toller als das Jahr vorher.
Und ich weiß, das nächste wird nochmal wieder toller. Ich weiß es auch nicht. Das ist Wahnsinn. Es ist doch unglaublich, dass ich das alles erleben darf. Ich fühle mich so reich beschenkt. Ich wollte gerade sagen, 2020, aber man darf sich auch nicht zu viel vornehmen. Das habe ich auch gelernt aus
Ihrem
Buch.
Nein, das mache ich auch nicht. Ich lasse mich beschenken. So ein bisschen wie Sterntaler, ne? So die Schürze ein bisschen hochnehmen. Ich merke hier gerade die Handbewegung. Das ist im Radio nicht ganz so sichtbar. Und dann da die Sterne reinfallen lassen. Ja, also ich hätte mir doch das alles nie erträumen können, was da passiert ist. ein Kamerateam aus Chile macht ein Porträt über mich und das steht bei der UNO auf der Plattform. Jetzt darf ich hier beim SWR sein, durch Talkshows. Es ist doch alles Wahnsinn. Mit 71, der Hammer.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, aber einen kleinen Punkt haben wir noch. Es gibt nämlich immer ein klitzekleines Geschenk für den SWR1 Rheinland-Pfalz-Leute-Gast.
Oh.
Sie leben in Hamburg.
Ja.
In Ihrem neuen Buch schreiben Sie, dass Sie sehr gerne Drachen steigen lassen.
Oh ja.
Jetzt ist es ja so, Sie sind viel unterwegs, aber vielleicht dann auch die Enkelkinder ja bei Ihnen. Und dann habe ich gedacht, so ein kleiner portabler Drachen.
Oh, was das ist das doch denn was. Zauberhaft?
Also hier die quietschgelbe, das ist ja auch Ihre Farbe,
ja.
SWR1-Tasche. Und da ist der Pocket Kite.
Oh, das haut mich aber jetzt gerade um. Zumal ich gerade kürzlich bei meinem jüngsten Sohn, der hat mir Bilder vom Strand gezeigt, der war in St. Peter-Ording und hatte Drachen steigen lassen. Mm. Und jetzt kriege ich den geschenkt. Und das ist ja der Hammer. Ich freue mich wahnsinnig. Aber so ein punktgenaues Geschenk, also da bin ich ja von den Socken. Also
Greta Silber, herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Oh, ich danke so sehr, dass ich hier dabei sein durfte. Was für ein schöner Morgen. Toll. Herzlichen Dank.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.